Jetzt lesen wir weiter im Korintherbrief im 7. Kapitel, die Verse 25 bis 40. Und auch dort geht es um Entscheidungen. Entscheidungen zugunsten des Namens Jesu, der über alle Namen ist. Der Apostel Paulus schreibt hier an die Korinther: Von den Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Ich sage aber meine Meinung, als der ich Barmherzigkeit erlangt habe, von dem Herrn treu zu sein. So meine ich nun, solches sei gut um der gegenwärtigen Not willen. Es sei dem Menschen gut, also zu sein. Bist du an ein Weib gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du los vom Weibe, so suche kein Weib. So du aber freist, sündigst du nicht. Und so eine Jungfrau freit, sündigt sie nicht. Doch werden solche leibliche Trübsal haben. Ich verschonte euch aber gern. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Weiter ist das die Meinung, die da Weiber haben, dass sie seien, als hätten sie keine. Und die da weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die da kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, dass sie dieselbe nicht missbrauchen, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Ich wollte aber, dass ihr ohne Sorge wäret. Wer ledig ist, der sorgt, was dem Herrn angehört, wie er dem Herrn gefalle. Wer aber freit, der sorgt, was der Welt angehört, wie er dem Weibe gefalle. Es ist ein Unterschied zwischen einem Weibe und einer Jungfrau. Welche nicht freit, die sorgt, was dem Herrn angehört, dass sie heilig sei am Leib und auch am Geist. Die aber freit, die sorgt, was der Welt angehört, wie sie dem Manne gefalle. Solches aber sage ich zu eurem Nutzen, nicht, dass ich euch einen Strick um den Hals werfe, sondern dazu, dass es fein zugehe und ihr stets und unverhindert dem Herrn dienen könnt. So aber jemand sich lässt dünken, es wolle sich nicht schicken mit seiner Jungfrau, weil sie eben wohl mannbar ist, und es will nicht anders sein, so tue er, was er will. Er sündigt nicht, er lasse sie freien. Wenn einer aber sich fest vornimmt, weil er ungezwungen ist und seinen freien Willen hat und beschließt, solches in seinem Herzen seine Jungfrau also bleiben zu lassen, der tut wohl. Demnach, welcher verheiratet, der tut wohl. Welcher aber nicht verheiratet, der tut besser. Ein Weib ist gebunden durch das Gesetz, solange ihr Mann lebt. So aber ihr Mann entschläft, ist sie frei zu heiraten, wen sie will. Nur, dass es in dem Herrn geschehe. Seliger ist sie aber, wo sie also bleibt, nach meiner Meinung. Ich halte aber dafür, ich habe auch den Geist Gottes. Dieser Abschnitt, den der Apostel Paulus hier an die Korinther schrieb, steht ja im Zusammenhang mit dem zuvor Gelesenen und zuvor Betrachteten. In dem ganzen 7. Kapitel geht es ja um die Frage, wie können wir gemeinsam als Menschen, als Gläubige dem Herrn nachfolgen, der Himmel und Erde geschaffen hat? Wie können wir Jesus dienen? Diese Frage lag brennend auf dem Herzen derer, die gläubig geworden sind aus den Heiden. Wir haben gelesen, da gab es das Problem, dass nur ein Teil der Ehe gläubig geworden ist. Der Mann vielleicht oder nur die Frau. Und so musste es ein Zusammenleben geben mit einem Ungläubigen. Geht denn das? War die Frage. Geht denn das? Der eine geht links lang, der andere rechts lang. Kommt man denn überhaupt zusammen? Und Paulus sagt, wenn es dem Ungläubigen gefällt, bei dem Gläubigen zu bleiben, sich also diesen Weg mit anzupassen, dann scheide dich nicht von ihm. Wenn er aber gehen will, lass ihn gehen. Denn er wird deinen Gang im Glauben nicht fördern können, wenn du dich ihm anpasst, dem Ungläubigen. Also es waren schon echte Lebensfragen, die unter den Korinthern aufbrachen und die es auch heute gibt. Es war nicht nur zur damaligen Zeit so, sondern heute ist es auch so, dass sich vielleicht nur einer aus einer Ehe bekehrt. Wir sind sehr froh, meine Frau und ich, dass wir uns zusammen zum Herrn bekehren durften. Das ist ein Geschenk. dass wir vom Startpunkt aus gleich gemeinsam das gleiche Ziel vor Augen hatten und auch gemeinsam in dieselbe Richtung beten konnten. Aber wir wissen, das ist nicht selbstverständlich. In manchen Ehen ist das gar nicht so. Und diese Fragen mussten geklärt werden. Und dann hat der Apostel Paulus auch darauf Antwort gegeben, wie eine christliche Ehe aussehen soll. Da ist Scheidung nie möglich. Und vor allen Dingen auch nicht nötig. Gar nicht nötig. Denn wo Jesus die Mitte ist, kann es nie schiefgehen. Nur da, wo man sich von dem Herrn Jesus trennt, da gibt es Konflikte. Darum, es kann schon mal einen Konflikt geben, sagt der Apostel Paulus, auch zwischen gläubigen Eheleuten. Dann sollen sie sich für eine Zeit separieren und neu nachdenken darüber und beten, wo der Fehler gelegen hat, und dann wieder zusammenkommen. Aber sie sollen nicht den Fehler begehen, auseinanderzulaufen und sich irgendwas anderes zu suchen. Das wäre absolut falsch und daneben. Und weiter haben wir dann gelesen, dass der Gläubige sich nicht sorgen soll, wenn er berufen wird an irgendeinem Platz in dieser Welt, am Arbeitsplatz, wo er nur mit Ungläubigen zu tun hat. Wichtig ist, dass er da, wo er steht, innerlich bei seinem Herrn bleibt. Dass er dort bei dem Herrn bleibt und somit ein Zeugnis werden kann. Und nun auch dieser Konflikt, der damals mit aufbrach und ja in der Endzeit viele beschäftigt. Lohnt es sich überhaupt noch zu heiraten? Frauen haben oft die Frage dann gestellt, kann man denn heute noch Kinder in diese Welt setzen? Soll ich denn überhaupt heiraten? Und da antwortet auch der Apostel Paulus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, und er sagt, das ist jetzt kein Gebot des Herrn, aber ich sage euch meine Meinung als der, der die Barmherzigkeit von Gott erlangt hat, treu zu sein und Mitteilung aus der geistlichen Erfahrung machen zu können. Bist du verheiratet, sorge dich nicht. Der Herr wird dich führen. Bist du nicht verheiratet, strebe nicht unbedingt die Heirat an. Oder damals war es ja so, heute befinden ja die jungen Menschen selbst, was sie tun, aber damals musste der Vater mitentscheiden, ob er seine Tochter heiraten lässt und musste dahinter stehen und seinen Segen geben. Und deswegen heißt es hier, wenn du befindest, dass deine Tochter doch heiraten soll, weil sie jetzt Mannbar geworden ist, dann sündigst du nicht, aber überleg es dir. Überleg es dir wegen der schwierigen Zeit, in der wir leben. Damals war es die Zeit unter dem Kaiser Nero, wo die Leute verfolgt worden sind. Und ich habe bei der Vorbereitung auch das Bild vor Augen gehabt von der Holocaust-Zeit, wo die Familien auseinandergerissen wurden. Die Männer dahin, die Frauen dahin, die Kinder dahin. Das war Schmerz für die Seele. Ein Schreien und ein Weinen. Und in solchen Momenten, so können wir uns das jetzt vorstellen, waren die, die unverheiratet waren, ein Stück weit besser dran, als dass ihre andere Hälfte von ihnen weggerissen wurde ist und die Kinder. Diese Situation müssen wir uns vorstellen und sie kommt ja wieder. Sie kommt ja wieder, wir leben schon langsam hinein in diese Zeit. Ich habe gerade so kürzlich einen Artikel hier gelesen im Topic. Christen werden in Europa diskriminiert, ja? Laut Pfarrer Paul Murdoch, Vorsitzender des Arbeitskreises für Religionsfreiheit der Deutschen Evangelischen Allianz, werden Christen in Europa zunehmend diskriminiert. Dies zeige sich zum Beispiel in Fernsehsendungen, in denen Evangelikale als gefährliche Fundamentalisten hingestellt würden. Aber nicht nur dort, in Belgien würde der christliche Verein junger Menschen, also CVJM, vom Geheimdienst beobachtet. US-Jugendliche wurden kurzerhand von belgischen Behörden wegen einer Straßenevangelisation abgeschoben. In Frankreich sei die Situation ganz dramatisch, so Murdoch. Evangelisation könne dort als Gehirnwäsche und psychologische Druckausübung sogar gerichtlich verfolgt werden. Das sind also Fakten aus unserer Zeit, die ja immer mehr zunehmen werden. Immer mehr zunehmen werden. Wir wissen das ja auch im Blick auf Evangelisation in unserem Lande. die ja doch schon sehr beschränkt ist, nicht? Es gibt dieses Kirchenpapier, das Evangelisation oder Mission am nächsten verboten ist. Man darf also keine Juden missionieren, man darf keine Moslems missionieren, keine Buddhisten. Man darf niemand, der einer Religion angehört, missionieren. Das ist ein Kirchenpapier. Wenn wir das aber doch tun, dann kann es dazu führen, dass wir verklagt werden und dass wir vielleicht bestraft werden. Oder ganz schlimm, so wie damals in der Nero-Zeit, getötet werden. Und das muss man sich vorstellen. Der Apostel Paulus hat keineswegs das Gebot der Ehe aufheben wollen, weil er unverheiratet war. Könnte man ja sagen, na, er hat gut reden. Er war unverheiratet und jetzt gönnt er den anderen nicht die Ehe. Nein, das wollte er keineswegs. Denn das Gebot, seid fruchtbar und mehret euch, ist ein göttliches Gebot. Gott hat die Ehe eingesetzt. Die Menschen haben das nicht erfunden, sondern Gott hat es eingesetzt und bestimmt. Er hat es als gut dargestellt und hat es auch gefördert und hat einen Auftrag damit verbunden. Und der Auftrag lautet ja nicht nur seid fruchtbar und mehret euch, sondern auch die Fürsorgepflicht füreinander anzunehmen. Und das hat ja Paulus dann auch im anderen Brief geschrieben, zum Beispiel in Römer 12, Vers 15 steht auch, weil er hier geschrieben hat, wer sich freut, der soll so leben, als ob er sich nicht freut. Hier steht, freut euch mit den Fröhlichen. Und weint mit den Weinenden. Aber an der anderen Stelle haben wir gesehen, ja, ihr sollt nicht weinen. Ihr sollt euch nicht freuen. Ja, er widerspricht nicht diesem göttlichen Fürsorgeauftrag. Aber er fordert auf, Entscheidungen zugunsten der Gemeinschaft mit Jesus zu fällen, wenn es nötig ist. Sich immer auf die Seite Jesu zu stellen. Sich nie für einen Menschen zu entscheiden und dabei die Verbindung zu Jesus zu unterlassen. Und das müssen wir auch zunehmen. Als Kinder Gottes sind wir ja frei. Wir sind frei, alles zu tun. Paulus sagt, ich habe alles Macht. Es zu tun, wir haben das schon gelesen im 6. Kapitel. Ach, ich habe alles Macht. Aber es fördert meinen Gang nicht zu Jesus und mit Jesus. Deswegen habe ich die Freiheit, Prioritäten zu setzen, manches einfach zu lassen, obwohl ich es tun könnte. Und das kann so eng sein, dieses zu lassen, dass es sogar bis in eine menschliche Beziehung hineingeht. So wie damals in der Verfolgungszeit, besser vielleicht jetzt nicht verheiratet zu sein. Es soll also nicht ein Gebot werden, sondern eine Vergunst. Denn an die Epheser schrieb Paulus auch ganz genau, welche Fürsorgepflicht in der Ehe besteht und dass sie von Gott her so gewollt ist, dass der Herr das will. Epheser 5, 23 zum Beispiel, der Mann ist das Haupt der Frau, gleich wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist seines Leibes Heiland. Also so wie Jesus seines Leibes Heiland ist, ist die Fürsorgepflicht des Mannes für die Frau gegeben. Aber wie nun die Gemeinde ist Christo untertan, also auch die Frau ihrem Manne in allen Dingen. Ihr Männer liebt eure Frauen, genau wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie hingegeben, eingesetzt, geopfert. Ja? Also da ist die Fürsorgepflicht schon angesprochen, auch im 6. Kapitel, dass Kinder da sein sollen und welches Verhältnis die Kinder zu den Eltern oder die Eltern zu den Kindern haben sollen. Vers 1, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Das ist billig. Sagt nicht, es ist Endzeit und da brauchen wir das nicht mehr. Und eben auch in Vers 4, und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. Also auch hier Beziehungen, die gepflegt werden sollen im Heiligen Geist. Wenn Paulus also das geschrieben hat im Blick auf das Ledigsein, widerstrebt er keineswegs der Ordnung des lebendigen Gottes, sondern fordert auf, in der jeweiligen Zeit die richtigen Prioritäten im Glauben zu setzen, lieber manches zu unterlassen, als der Welt anheimzufallen. Lieber von irgendwelchen schönen Dingen abzustehen, als im Kompromiss zu leben und darin unterzugehen. Schwere Zeiten erfordern geistliche Entscheidungen, die das einseitige Leben mit Gott in Jesus Christus betreffen. Alle anderen Beziehungsebenen müssen dann vielleicht zurückstehen, obwohl sie gut sind. Alle anderen Lebensformen müssen dann zurückweichen, obwohl sie gut sind, obwohl wir sie nutzen dürfen. Das kann manchmal mitten durch die Familie gehen, haben wir ja auch gelesen. Und der Herr Jesus sagt das ja auch, dass das Schwert manchmal durch die Familie geht. Entscheidung für Jesus kann passieren, dass es eine Entscheidung wird gegen die Kinder. Und das fällt ja besonders den Müttern schwer, aber auch den Vätern. Weil man sieht, dass vielleicht die Kinder nicht den Weg gehen, dem Lamme nach. Und jetzt haben wir als Eltern die Möglichkeit, den Kindern nachzulaufen, mit ihnen eine Wegstrecke zu gehen oder bei Jesus zu bleiben. Darum sagt der Herr Jesus, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das Schwert, mitten in der Familie, Prioritäten setzen, um das geht es. Sie müssen nicht immer so, wie wir hier gelesen haben, gesetzt sein, aber es könnte passieren, dass sie so gesetzt werden müssen, weil es um die letzte Entscheidung geht, wo will ich meine Ewigkeit zubringen, bei den Menschen oder bei Jesus? Jesus Christus immer zuerst, soll uns hier gesagt werden, immer zuerst, weil Jesus Christus auch der bis zuletzt Bleibende ist. Ihn immer zuerst, weil er alles überdauert, und diejenigen, die mit ihm leben, überdauern auch alles bis in Ewigkeit. Das entspricht nicht unserer menschlichen Natur. Und da haben wir viele Fragen. Herr, kann ich dies? Darf ich jenes? Kann ich hier noch einen Schritt mitgehen? Oder muss ich zurückbleiben? Aber du siehst doch, und wir haben doch viele Argumente, warum wir Kompromisse machen möchten. Aus Liebe haben wir gute Argumente. Aber sind es immer richtige Argumente? Paulus mahnt und sagt, bleibt einseitig bei dem Herrn. Wenn auch Heirat mit dem Gebot Gottes zusammenhängt, seid fruchtbar und mehrt euch, gibt es Zeiten, in denen das Gebot eine untergeordnete Stellung findet, weil das Bekenntnis zu Jesus Christus als das einzig wahre und ewige Leben immer, immer höher steht als die Erhaltung des eigenen Lebens. Seid fruchtbar und mehret euch, ist ja die Erhaltung des eigenen Lebens. Derzeit wird im Radio sehr viel diskutiert darüber, über Kinder, über Erwachsenwerden. Ein junger Vater sagte, ich bin erst erwachsen geworden durch die Kinder, die wir hatten. Denn da hat sich mein ganzes Leben verändert. Solange man keine Kinder hat, sagt er, bleibt man selber ein Kind. Wie meint er das? Er ist zwar auch erwachsen geworden, er sagt, es dreht sich immer um ein Selbst. Ja? Verantwortung tragen für den Nächsten. Aber hier ist es dann eben auch so, dass selbst diese Struktur im Blick auf den Herrn Jesus untergeordnet sein muss. Lieber ein Kind bleiben, in diesem Sinne, wie ich es eben zitiert habe, als erwachsen werden und dabei von Jesus getrennt werden. Ja. Es ist eine Aufgabe und viele Menschen merken in unserer Zeit, wie schlimm es ist, wenn man der Aufgabe, fruchtbar zu sein und sich zu mehren, nicht nachkommt. Die Überalterung unserer Gesellschaft sagt es deutlich. Die Menschen haben Angst, dass das Volk gänzlich untergeht, wenn keine Nachkommen da sind. Und solche Töne hat man in der letzten Zeit wenig gehört. Ich habe mich gefreut, auf der einen Seite zu hören, dass dann plötzlich junge Leute sagen, die Ehe hat ja den Zweck, um Kinder zu bekommen. Das hat man ja nicht gehört. Eigentlich hat man ja mal was anderes gesagt, nicht? Da braucht's die Pille, da braucht's die Abtreibung, dann für Verhütung. Ehe ist eine Spaßform des Lebens, aber nicht der Zweck, Familie zu sein. Heute merkt man, dass man im Irrtum war, sondern man braucht diese Gebote Gottes, in dieser Ehe sich fortzupflanzen. Aber noch einmal gesagt, es gibt Zeiten, wo Prioritäten gesetzt werden müssen zugunsten der Gemeinschaft mit Jesus Christus, und da bleibt vielleicht sogar auch diese Form, die göttliche Form der Ehe, auf der Strecke. Verführung und Tötung der Zeugen Jesu kann in ehelichen Verhältnissen zu großen Trübsalen führen. Bei dieser Erkenntnis geht es nicht um Ängstlichkeit, sondern um ein weisheitliches Handeln, damit das ewige Lebensverhältnis mit Jesus Christus nicht belastet wird. Denn diese Formen, und das will der Apostel Paulus uns ja auch sagen, sind ja nur zeitlich. Im Himmel gibt's keine Ehe mehr. Im Himmel gibt's nicht Vater, Mutter, Kind. Da hat das ein für allemal ein Ende. Das gibt's nur hier auf der Erde. Im Himmel gibt's auch nicht kleine Seelen, kleine Kinder und erwachsene Seelen. Dort sind alle gleich. Da gibt es nicht Junge und Alte. Das ist nur ein Zustand hier auf der Erde, der zwar von Gott gegeben ist und zugelassen ist und der auch akzeptiert und angenommen werden soll, aber nicht das letzte Wort hat, wenn es um die Verbindlichkeit mit Jesus Christus geht. Das ewige Lebensverhältnis mit Gott soll nie gestört und belastet werden. Lieber Verzicht und bei Jesus bleiben, als alles, was man darf, genießen und dabei von dem schmalen Weg des Lebens abdriften. Die zeitlichen Lebensformen vergehen ja eines Tages, aber der Glaube an Jesus Christus und das Leben mit ihm bleibt. 1. Johannes 2, Vers 17. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Es soll hier dem gesagt werden durch den Apostel Paulus, das wahre Glück ist die Geborgenheit in Gott. Das wahre Glück ist die Wiedergeburt, das neue Leben in Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er. Nichts anderes ist Weg, nichts anderes ist Wahrheit, nichts anderes ist Leben. Alles andere ist untergeordnet. Er allein, wer ihn hat, der hat echtes Leben. Wer ihn nicht hat, kann alles andere als Leben bezeichnen, hat es aber nicht in Ewigkeit. Nicht? Das ist die Dimension, die immer wieder hier zum Tragen kommt. Und dieses Leben, das Ewige, dürfen wir unter keinen Umständen verlieren. Aber, und der Apostel Paulus sagt es ja jetzt nicht nur im Blick auf dieses Verhältnis, überlege, wie es mit deinem Leben mit Jesus aussieht und was du hier noch machen kannst, sondern er sagt es auch im Blick auf den, der Tag und Nacht unterwegs ist, um Glaubensleben zu zerstören. Er sagt es im Blick auf den Satan, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, und sucht, wen er verschlinge. Und das kann er sogar durch falsch gesteuerte Beziehungen schaffen. Er bringt manchmal Menschen zusammen, um sie zu zerstören. Ja, es gibt viele Verbindungen, das sind keine Segensverbindungen. Da ist der Crash schon vorprogrammiert. Verbindungen auch vielleicht von Gläubigen und Ungläubigen, wo der Teufel nur eins im Sinn hat, den Gläubigen runterzuziehen, kaputt zu machen, sein Zeugnis kaputt zu machen. Und das soll nicht geschehen. Der Teufel ist unterwegs. Im Matthäus-Evangelium sagt der Herr Jesus auch in Vers 24 und 25, es werden ja falsche Propheten, falsche Christi auftreten, große Zeichen und Wunder tun, das verführt werden in den Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Also hier werden Kräfte freigesetzt, die Gläubigen unbedingt von Jesus trennen wollen. Und die sind stärker als die Gläubigen. Das dürfen wir also nicht unterschätzen. Wir dürfen nicht sagen, na gut, da werde ich schon gegen anstehen. Das können wir nur im Verbund mit Jesus. Alleine werden wir gegen diese fremden Geister nie ankommen. Sie sind immer stärker als wir. Und das hat der Apostel Paulus hier auch in seiner geistlichen Schau. Und deswegen sagt er ihnen, wo es nötig ist, setzt Prioritäten, denn der Teufel will euch verführen. Er will euch das Leben, das ihr gewonnen habt, wegnehmen. Er will euch ablenken von eurem neu gewonnenen Leben. Denn für den Teufel sind Zeugen Jesu die gefährlichsten Leute. Die gefährlichsten Leute. Denn sie stören die Werdegänge des Reiches der Finsternis. Denn Gläubige an Jesus sind ein Beweis für die Wahrheit Gottes. Der Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, Johannes 13, 35, dadurch, dass ihr euch einander liebt, erkennen die Leute, dass der Vater mich gesandt hat. Die erkennen, dass Gott da ist. Also dieses Erkennungszeichen muss aus dem Mittel getan werden, von der Seite des Teufels. Er sagt, die müssen wir auseinanderbringen, damit keiner erkennen kann, dass Jesus wirklich Gott ist. Er ist dann vielleicht so wie Mohammed, ein Prophet, wie Buddha, aber er ist nicht Gott. Denn wo dieses Zeugnis der Liebe nicht da ist, wissen wir eindeutig, Jesus ist nicht Gott. Verstehen wir? Deswegen ist der Teufel unterwegs, die Gläubigen ständig zu torpedieren. Zeugen Jesu sind gefährlich, weil sie ein Segen für die Mitmenschen sind. Wir lesen es auch in Matthäus 5. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Ein Segen für die Mitmenschen. Ein Segen auch insofern, dass sie segnen können, selbst wenn sie schwierige Situation erleben. Segnet ihr euch Fluchen. Das können die Gläubigen. Und das ist ein Einbruch in das Reich der Finsternis. Gläubige sind gefährlich, weil sie Überwinder sind der Sünde und der Anfechtung. 1. Johannes 5, Vers 4 steht ja zum Beispiel, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Die Leute sind gefährlich. Und sie führen Menschen zu dem Heiland der Welt, zu Jesus Christus. Sie können beten. Und da wird etwas mobil gemacht in der unsichtbaren Welt. Das lesen wir auch in 1. Timotheus 2, in den ersten Versen, dass ja der Apostel Paulus auch hier aufmuntert und sagt, vor allen Dingen tut Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen. Also Christen sind gefährliche Leute für das Reich der Finsternis, weil sie für alle Menschen beten, für die Könige, für die Obrigkeit und dafür, dass sich die Menschen bekehren. Denn Gott will, Vers 4, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ja ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt wird. Christen sind gefährliche Leute für diese Zeit, weil sie bezeugen, dass es nur einen einzigen Mittler zu Gott gibt. Es gibt alle anderen Wege führen in die Verdammnis. Nur Jesus ist der Weg. Darum setzt der Teufel alles daran, um die Christen schachmatt zu legen. Das kann mittels einer ehelichen Verbindung sein, wenn nicht Jesus die Mitte bleibt. Das kann durch Ablenkung geschehen vom eigentlichen Weg, indem ich mich anderen Freuden dieser Welt zuwende und mich von ihnen erfüllen lasse, obwohl es ja keine Sünde ist, ich kann sie nehmen. Aber ich werde von dem Eigentlichen abgelenkt und der Teufel kommt ins Hintertürchen rein und zieht mich vom Zeugnis des Herrn Jesus ab. Viele Dinge sind möglich. Versteht ihr, das geht um die Sorge. Paulus ging es hier um die Sorge im Blick auf die Gemeinde, dass sie wirklich bei dem Herrn bleibt, auch in den größten Anfechtungen. Und wir haben diese Zeit, ja, wir leben zum Teil drin, aber wir haben sie dann noch vor uns, wo der Herr Jesus sagt, es wird eine Zeit sein, wie sie noch nie gewesen ist. Noch nie gewesen, eine Trübsalzeit. Und wie sie auch nie wiederkommen wird. Und die Herausforderung für die Kinder Gottes Stellung zu beziehen, wird so haarscharf sein, dass man keinen Platz mehr hat, irgendetwas anderes mit hineinzunehmen. Ich habe mal auch zu einem seelsorgerlichen Gespräch manchmal so gesagt, je länger ich auf dem Weg dem Herrn nach bin, desto größer ist das Maß der Abstriche meines eigenen Lebens geworden. Und ich denke, jetzt ist es ja genug. Jetzt hat der Herr genug Abstriche gemacht. Also nicht Abstriche von sündigen Dingen, das will ich betonen, sondern von Dingen, die ich eigentlich ganz gerne machen würde und auch dürfte im Lichte der Bibel. Aber wo der Herr sagt, nein, das machst du nicht. Denn wenn du das machst, dann verzettelst du dich, dann kannst du nicht mehr einseitig mir folgen. Und dann geht's immer weiter. Da geh nicht, da nicht mehr, da nicht mehr. Wird immer enger, damit man auf diesem Wege bleibt, der äußerst angefochten ist. Jesus Christus hat uns ja nicht nur erlöst von der Macht der Sünde, sondern will auch ständig mit uns leben, damit wir ihm hier dienen. Deswegen schrieb Paulus, das sage ich euch alles, damit ihr unverhindert dem Herrn dienen könnt. Unverhindert. Kein Hindernis soll in euer Leben kommen, das den Dienst für Jesus verkürzt. Jesus zu dienen ist nicht nur eine Sache nebenbei, sondern ist die Hauptsache der Kinder Gottes. Alles andere ist nebenbei. Die Hauptsache ist, Jesus zu dienen. Deswegen, wo wir stehen und gehen. Wir sind Diener Jesu. Dass nichts euch verhindert, Jesus zu dienen. Nutzt die Zeit in dieser Verantwortung vor Gott. In Epheser 5, 15 schreibt der Apostel Paulus ja auch und sagt, seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt. Nicht als solche, die unweise sind, sondern die weise sind. Die so weise sind, dass sie die Zeit richtig ausnutzen. Nicht, ich sag's mal so mit unseren verständlichen Worten, nicht vertändeln, nicht verschenken, nicht vertrödeln. Sondern nutzen, auskaufen. Warum? Weil es böse Zeit ist. Weil der Satan wirklich unterwegs ist, die Gläubigen einzuschläfern. Wir haben ja dieses Beispiel in Matthäus 25. 10 Jungfrauen warten auf den Bräutigam. Die Hälfte davon schläft ein. Und die anderen sind auch eingeschlafen. Aber die anderen sind gleich so tief eingeschlafen, dass sie noch nicht mal gesehen haben, wie unfähig sie wurden, jetzt dem Bräutigam zu begegnen. Sie hatten kein Reserveöl dabei, sie haben keine Vorsorge getragen. Die Nähe zu dem Bräutigam, die war schon gebrochen. Sie haben gedacht, na, das wird schon ausreichen, was wir haben. Und als dann der Bräutigam kam, hatten sie kein Licht mehr. Die Lampen verlöschten. Nutzt also die Zeit aus, lasst euch durch nichts hindern. Der Unterschied, so sagt der Apostel Paulus, um das nochmal deutlich zu machen, wir kennen das ja auch, der Unterschied zwischen einem Eheweib und einer Jungfrau ist doch dieser, dass die Jungfrau nicht nur ehelos ist, nicht nur das ist der Unterschied, sondern dass sie frei ist zum Handeln vor Gott. Sie braucht sich von niemanden abhängig zu machen und erst zu fragen, ob sie Jesus dienen darf. Sie ist frei, nur die eine Sache zu sehen, ihren Heiland. Im Gegensatz zu den Verheirateten, da sind zwei. Da ist die Fürsorgepflicht auch noch mit drin. Für den Mann, für die Frau, um dem Nächsten auch mitzunehmen auf dem Wege, gemeinsam. Das ist eine doppelte Belastung, die der Herr segnen kann. Aber jeder sollte sich prüfen, ob er so von dem Herrn geführt ist, dass er es auch tun kann. Nicht, dass er daran zu schanden und darin zu schanden wird. Seid solche, Lukas 12, 35, 36, sagt der Herr Jesus, die immer in dem Zustand bleiben, die auf den Herrn warten, die auf den Herrn warten. Also sonderlich hat ja der Apostel Paulus hier, und das möchte ich uns sagen, nicht von denen geschrieben, die schon verheiratet sind und die bereits gemeinsam dem Herrn folgen, sondern die in der Entscheidungsphase stehen, was sie nun tun sollen, hier und da. Ob sie überhaupt in diesen Stand hineinkommen sollten, ob sie ihn tragen werden. Heiraten ist keine Sünde, sagt der Apostel Paulus. Unverheiratet bleiben ist auch keine Sünde. Aber heiraten heißt Verpflichtungen mit hineinnehmen. Das Leben bleibt nicht gleich wie zuvor. Bleibt nicht gleich wie zuvor. Jetzt heißt es doppelte Gemeinschaft mit Jesus, um doppelte Tragkraft zu haben für diese neue Verbindung. Natürlich auch in der Ergänzung mit dem Nächsten. Treue ist wichtig, teilen ist wichtig, für den anderen da sein, Kinder empfangen, sie im Herrn erziehen, das sind alles neue Aufgaben, die uns aber nicht trennen sollen vom Herrn und oft sehr schwierig erscheinen. Alles ist gut, aber nichts soll an die Stelle des Lebens mit Jesus treten können. Sonst wird das Gute auch schlecht. Heiraten ist gut, nicht heiraten ist besser. Weinen ist gut, nicht weinen ist besser. Sich freuen ist gut, aber nicht freuen in dem Fall ist besser. Kaufen ist gut, aber nicht kaufen und besitzen ist besser. Die Welt gebrauchen ist gut, man darf es. Aber man muss aufpassen, dass man sie nicht missbraucht, dass sie nicht den Stellenwert Jesu in unserem Herzen verdrängt und selber einnimmt. Nichts soll uns gefangen nehmen. Zu der damaligen Zeit, wissen wir ja eben, und ich habe es schon erwähnt, war Nero, ja der römische Kaiser, an der Regierung. Und eine starke Christenverfolgung hatte ja stattgefunden bis zu der Zeit des Königs Konstantin, des Kaisers Konstantin im 4. Jahrhundert, wo die Verfolgung weitestgehend aufhörte, aber im Verborgenen doch immer wieder stattfand. Und je näher das Wiederkommen des Herrn Jesus ist, auch heute immer mehr stattfinden wird. Die Verschmelzung in ein Fahrwasser des allgemeinen Glaubens, ich kann ruhig das Wort auch Ökumene sagen, nimmt immer mehr zu. Und wer nicht mitmacht darin, wird abgesondert, ausgesondert. Wer nicht mehr dann Jesus neben Mohammed gelten lässt und Buddha, ist ein Ketzer. Wer sagt, Jesus allein, wird nicht mehr geduldet. Er gilt als Fundamentalist, ein Gegner der Gesellschaft, den man ausmerzen muss. Die Bestrebungen sind alle im Gange. Und kürzlich machte mich ein Bruder ja nochmal aufmerksam, auch über einen anderen Bericht im Topic, vielleicht habt ihr es auch gelesen, dass ja mit der Genmanipulation auch Weltwirtschaft betrieben werden soll, und zwar in der Weise, dass die Fäden für Wirtschaft, also auch für Ernährung, in den Händen weniger Leute liegen. Das heißt, heute hat man bereits schon Weizen und Mais, den man so manipuliert hat, dass Menschen abhängig werden von gewissen Konzernen, die diese genmanipulierten Weizenkörner haben. Und zwar innen drin hat man schon ein Gen gesetzt, was die Fortpflanzung, also wiederholte Fortpflanzung in den neuen Körnern zerstört. Also ein Weizenkorn kann man dann kaufen, in die Erde senken, dann kommen neue Weizenkörner. Aber die neuen haben kein Leben mehr. Sie haben bereits ein Gen, was dieses neue Fortpflanzen zerstört. Was soll das bedeuten? Das heißt, die Bauern, die so ein Weizenkorn genommen haben, müssen sich wieder an die Stelle derer wenden, die diese genmanipulierten Körner verkaufen. So weit geht es. Es werden Maiskörner und auch andere Samenkörner bereits so manipuliert gegenüber Bevölkerung. Liegt schon da. Das heißt, in diesen Materialien, in diesem essbaren Material ist ein Abtreibungsgen drin. Das heißt, die Frauen, die das essen, diese Körner, die werden unfruchtbar. Und somit verhindert man, dass Kinder geboren werden. Und das haben wenige Leute in der Hand. Und sie können dadurch ein ganzes Volk und Völker unter ihre Regie bringen. Das ist die Manipulation, die in der Endzeit beschrieben wird, für die Endzeit und die auch kommen wird. Wer also dieser Gesellschaft widerstrebt, welches Volk widerstrebt, wird manipuliert, wird einfach dezimiert durch die Speise oder muss verhungern. Ja, das meint hier jetzt der Apostel Paulus wegen der gegenwärtigen Trübsalszeit. Setzt Prioritäten in eurem Leben, macht keine Kompromisse. Ihr seid frei zu tun, was ihr wollt, aber seht zu, dass der Glaube an Jesus Christus durch nichts, durch gar nichts verhindert und gestört wird, sondern dass ihr durchdringt, bis ihr einst vor dem Throne Gottes steht und ihn preist. Euer Leben, so heißt es einmal in Offenbarung 12, die da stehen, das sind die, die ihr Leben nicht geliebt haben, um Jesu willen, sondern sie haben es für ihn gelebt und somit sind sie auch in der Ewigkeit vorhanden. Das sagt Paulus, nicht, dass er uns einen Strick um den Hals legen will und uns belasten will, sondern er sagt, das ist eine Vergunst, wisst, dass Gott euch lieb habt. Ich sage es euch, seid doch auch wie ich treu dem Herrn.